Ja, wir haben eben schon gehört, worum es heute geht. Es geht um Einheit. Der Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief Kapitel 12 etwas geschrieben, was auf den ersten Blick vielen vielleicht als unglaublich erscheint. Er sagt dort, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, also er deckt jetzt so alles ab, was es an gesellschaftlichen Stellungen oder Herkünften gab in den Gemeinden, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen, da gehen wir wahrscheinlich alle noch mit, und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das klingt wirklich erstaunlich. Diese Behauptung, wir alle sind ein Leib, ist doch sehr gewaltig. Wenn ich mich hier so umschaue, ihr seid alle irgendwie anders. Ihr seht alle anders aus. Ich kenne die wenigsten von euch wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr ganz unterschiedliche Menschen seid. Paulus macht deutlich, unsere Herkunft ist unterschiedlich. Unser gesellschaftlicher Status ist unterschiedlich. Aber wir haben eine gemeinsame Lebensquelle, durch die wir eine Einheit sind. Aber ist das wirklich so? Was heißt das, ein Leib? Wenn ich mir deinen und meinen so anschaue, wir haben alle sehr unterschiedliche Sachen an diesem Leib hängen, mit äußerst unterschiedlichen Funktionen. Die Zusammenarbeit zwischen Menschen in Gemeinden, auch in einer christlichen Gemeinde, und ich würde sogar sagen, vielleicht manchmal gerade in einer christlichen Gemeinde, ist nicht so einfach. Im Fußballverein, im Kaninchenzüchterverein, im Junggesellenverein, jedenfalls gibt es bei uns in Kripp sowas, und vielen anderen Vereinen gibt es das gemeinsame Interesse, Hobby. Das verbindet uns, das haben wir gemeinsam. Natürlich gibt es in einer Gemeinde auch offiziell ein gemeinsames Interesse, nämlich die Nachfolge Jesu. Aber wir sind oft so unterschiedlich, dass unsere Hobbys sind unterschiedlich, unser Lebensstil in der Woche ist unterschiedlich. Das ist nicht immer einfach. Da gibt es Konflikte, manchmal auch Konkurrenzneid und Machtkämpfe. Da muss man sich manchmal zusammensetzen. Ich habe mal gelauscht, wie sich ein Leib zusammensetzt und miteinander über die Probleme, die er hat, redet. Die Akteure bei meinem Zuhören waren der Fuß, die Hand, das Ohr, die Nase, der Hintern, der Mund und das Hirn. Die haben miteinander geredet. Endlich haben sie sich mal zusammengesetzt. In den letzten Wochen war es immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Sie kamen irgendwie nicht klar miteinander, weil sie so unterschiedlich waren. Da sagte das Ohr zu Auge, also ich muss jetzt einfach mal was loswerden. Du nervst total. Die ganze Zeit willst du alles im Blick haben, man fühlt sich regelrecht verfolgt von dir. Dabei bekommst du überhaupt nicht mit, wenn man dir was sagen will. Immer nur gucken. Da hakte Fuß ein und sagte, und mich nimmst du meistens überhaupt nicht wahr. Wahrscheinlich hing das mit Bauch zusammen. Fuß redete weiter, bei mir läuft alles, aber du hältst viel zu oft, viel zu viel an. Wenn du öfters mal stehen bleiben würdest, könnte ich meine Aufgabe viel besser erledigen, sagte Hand. In diesem Moment gab Hintern ein unangenehmes Geräusch vor sich. Ohr zuckte entsetzt zusammen, aber Auge reagierte überhaupt nicht. Mich kennst du überhaupt nicht, weil du immer in die andere Richtung guckst, meinte Hintern. Auge guckte verschämt zur Seite. Aber dann legte sie los. Ihr unsensiblen Typen! Ihr seid es doch, die überhaupt nicht sehen, was um sie herum vorgeht. Kein Blick für andere, kein Interesse an der Schönheit. Fuß, du kannst doch nichts anderes als immer nur drauftreten. Und manchmal machst du alles platt, was sich dir in den Weg stellt, weil du einfach nicht hochkommst. Und Hand, wenn man dich wirklich mal braucht, weil nichts zu sehen ist, kriegst du es einfach nicht hin, mir mal wieder Sicht zu verschaffen. Stattdessen stehst du offenbar direkt vor mir, aber ich kann nichts erkennen. Hier hakte Nase ein. Ja, und manchmal, Hand, muss ich dann auch noch deinen Gestank ertragen, wenn du wieder Fisch angefasst hast oder diesen ganz speziellen Käse. Andererseits ist das gar nichts gegen Mund, wenn der mal wieder griechisch leben wollte und Knoblauch gepflückt hat. Daraufhin meinte Mund, Nase, du immer mit deinen blöden Gerüchen. Reagier doch nicht immer so einseitig. Da hatte Ohr einen neuen Gegner entdeckt. Du bekommst ja eh nur die Hälfte mit. Du nimmst gar nicht wahr, was alles um dich herum passiert. Du glaubst wohl nur, was du siehst, geschieht. So machten sie weiter, bis Hirn eingriff. Ohr, du hast ja keine Ahnung, was Auge alles sieht. Auge und Ohr, wenn ihr euch gegenseitig erzählt, was ihr wahrgenommen habt, dann seid ihr beide bereichert. Fuß und Hand, nicht umsonst stellt man manchmal fest, dass eine Sache Hand und Fuß hat. In ganz unterschiedliche Richtungen bewegt ihr euch und helft dem ganzen Körper, vorwärts zu kommen, beweglich zu sein, Dinge in sich aufzunehmen, sich anderen zuzuwenden. Und Nase, wie gut ist es, dass du alles riechst. Es fällt direkt auf, wenn du mal nicht richtig funktionierst. Da fehlt eine wichtige Informationsquelle fürs Ganze. Und es entgehen auch echte Genüsse. Entspannung, Freude, Schönheit, Ruhe, all das kann das Ganze durch dich haben. Und Mund, quatsch nicht immer so aggressiv. Eigentlich hast du doch unendlich viel zu sagen. Ich bin aufgewachsen im Rheinland, genau genommen in Köln. Und in Köln haben wir einen Satz, der wahrscheinlich bis hier auch inzwischen durchgedrungen ist. Jeder Jeck ist anders. Oder jeder Mensch ist anders, so übersetzt Wikipedia das ins Hochdeutsche. Und so ist es. Nicht nur, dass unsere Stärken und auch die Schwächen ganz unterschiedlich sind. So hat Paulus vor dem eben gelesenen Vers zum Beispiel folgende Worte geschrieben. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Das geht noch weit über unsere natürlichen und übernatürlichen Begabungen hinaus. Wir sind wirklich unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedlich. Paulus erklärt das unserer eben gehörten Konflikttruppe, die sich zusammengesetzt hatte. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? In anderen Worten, Gott will genau diese Vielfalt. Und sie hat ihren Sinn. Er hat den Menschen nicht als Wurm geschaffen, sondern als ein äußerst kompliziertes Wesen. Äußerlich und innerlich kompliziert. Das Bild des Leibes macht uns deutlich, dass das gut ist. Alles zusammen ist gut. Das merkt man aber auch nur dann, wenn alles zusammen ist. Deswegen beendet Paulus das Kapitel 1. Korinther 12 mit den Worten, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Er macht deutlich, wir sind füreinander verantwortlich. Das ist eine Frage der Grundhaltung. Es soll unser gemeinsames Anliegen sein. Was ist dein Anliegen? Wie ist deine Einstellung zur Gemeinde? Kommt darin auch die Frage vor, was kann ich beitragen zum Wohle anderer? Oder nur, was sollten die anderen zu meinem Wohl beitragen? Kommt da die Frage vor, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe in der Gemeinde? Und wie reagierst du, wenn andere sich deinem Empfinden nach merkwürdig verhalten, merkwürdige Gedanken haben, merkwürdig aussehen, kommt ja auch mal vor, vielleicht sogar merkwürdig sind. Schon die Ausdrucksformen der Verehrung Gottes können bei Christen sehr unterschiedlich ausfallen. In einer Parodie von Arno Backhaus, einem christlichen Künstler und Comedian, würde ich jetzt mal abgekürzt sagen, da heißt es, der eine hebt die Hände hoch beim Beten, der andere schreibt ein Buch und warnt davor. Schon die Art eines Christen zu beten kann zu einem Streitpunkt werden. Auch die Art der Lieder im Gottesdienst kann zu heftigen emotionalen Konflikten in einer Gemeinde führen. Die einen vermissen Choräle und Heilslieder, während andere meinen, richtige Anbetung Gottes sei erst im 21. Jahrhundert erfunden worden. Der Grundkonflikt, der hinter all diesen Themen steht, lautet, können Christen unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben und trotzdem beieinander bleiben? Ist es möglich, gegensätzliche ethische Entscheidungen zu treffen und weiter gemeinsam den Weg der Nachfolge zu gehen? Oder anders gefragt, wie leben wir als Gemeinde zum Beispiel bei einem sehr unterschiedlichen Bibelverständnis? Wie leben wir Gemeinschaft, wenn unsere Erwartungen an die Gottesdienstgestaltung meilenweit auseinandergehen? Und wie halten Christen die Spannung widersprüchlicher Ansichten aus? Wenn ich möchte, dass immer alles so läuft, wie es mir gefällt, natürlich möchte ich das irgendwie. Aber wenn das so ist, dann wird ein Miteinander schwierig. In einem kleinen Dorf, in einem anderen Bundesland in Deutschland gab es eine kleine Freikirche. Und wie das manchmal bei kleinen Freikirchen so ist, man stritt sich. Man spaltete sich. Und da gab es zwei Freikirchen. Die neue erhielt Zulauf, auch durch Unzufriedene aus manchen anderen Gemeinden. Sie wurde eine Gemeinde mit Vielfalt. Ja, wie ist das bei Vielfalt? Man stritt sich, man spaltete sich. Nun gab es drei Gemeinden. Ich hoffe nur, dass es nicht so weitergeht. Ich habe von dem Ort schon länger nichts mehr gehört. Vielleicht gibt es da inzwischen 5 oder 6 oder so etwas. Ich hätte auch ein Beispiel aus unserem Bundesland nehmen können, aber da halte ich mal lieber den Mund. Gottes Idee war anders. Gottes Idee war, dass Gemeinde vielfältig sein darf. Dass Gemeinde eigentlich nur überlegen kann, wenn sie Vielfalt erlaubt. Die Gemeinden, die alle über einen Kamm scheren wollen, wo jeder dasselbe Denken zu denken hat, die überleben in der Regel nicht lange. Wenn Denken überhaupt möglich ist, das ist ja manchmal auch nicht der Fall. Wenn man nicht vor allem sich, seine Bedürfnisse, seine Theologie, seine Lieder, seinen Stil sieht, sondern sich auch freut, wenn etwas anderen gut tut, was vielleicht nicht so das eigene ist. Mit 62 Jahren stelle ich fest, dass es tatsächlich vorkommt, dass mir manche auch moderne christliche Musik gar nicht mehr so gefällt. Früher war ich ein Kämpfer dafür, dass man ja auch die moderne christliche Musik unbedingt benutzen muss. Irgendwie, wenn man 62 ist, wird man anders. Aber ich lasse es gerne stehen. Und ich finde, manches, naja, das hätte ich ganz gerne auch in meiner Jugend schon gehabt, was heute da so geht, auch im musikalischen Bereich, aber auch in vielen anderen. Paulus schreibt, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, es soll also auch dein Anliegen sein, füreinander zu sorgen. Zu einer Gemeinde zu gehören, bedeutet auch Verantwortung zu tragen. Ohne dich geht es vielleicht. Aber ohne dich geht es schlechter. Das betrifft deine Gedanken und Ideen, dein Handeln, übrigens auch dein Geld. Gottes Idee war nämlich, dass auch im Gottesvolk Israel war das schon so, jeder sich finanziell beteiligt. Und so ist das auch bei uns. Das alles ist nicht immer leicht. Auch weil sich da in unseren Köpfen manchmal etwas verändern muss. Weil wir wahrnehmen dürfen, dass auch die anderen, auch die, die komisch denken, denselben Geist Gottes in sich haben wie ich. Dass wir nicht zufällig Mitglieder im selben Verein sind, sondern dass Gott uns zusammengefügt hat. Und er sorgt dafür, dass das Miteinander der Zusammengefügten klappen kann. Er stellt nämlich Liebe zur Verfügung. Davon handelt das nächste Kapitel im 1. Korintherbrief, das sehr bekannt ist und sehr gerne bei Trauungen gelesen wird. die Liebe, die Gott geschenkt hat. Das ist das Größte, schreibt Paulus. Besser als alle besonderen Erfahrungen mit dem Geist Gottes, besser als hingebungsvolle diakonische Arbeit. Was ihr braucht, ist Liebe. Und werden in diesem Kapitel ja nicht die klassischen griechischen Vokabeln Eros und Philia oder Philadelphia verwendet. Das eine ist die Liebe zwischen zwei Menschen, auch die erotische Liebe. Und Philadelphia ist nicht nur ein Käse, sondern das geht um Bruderliebe. Hier wird das viel seltener gebrauchte Wort Agape benutzt. Dieses Wort hat nicht viel mit Emotionen zu tun. Wir denken bei Liebe meistens an Emotionen. Das stimmt auch für die anderen Begriffe der Liebe vielleicht viel eher. Aber Agape bedeutet so eine Erklärung, eine nüchterne Liebe im Sinne der Wertschätzung oder der freundlichen Aufnahme. Da geht es nicht darum, dass ich mich zu einem anderen emotional hingezogen fühle. Du brauchst dich nicht, du kannst dich nicht zu jedem, auch nicht zu jedem in der Gemeinde emotional hingezogen fühlen. Vielleicht ist es so, Gratulation. Aber meistens ist das eben nicht so. Es betrifft nicht alle. Nein, hier geht es um die Entscheidung, den anderen, die andere anzunehmen. Nicht um Sympathie. Es geht nicht um mein Bauchgefühl, nicht sich hingezogen fühlen, sondern darum, dass ich mich für das entscheide, was Gott will, den anderen wert zu schätzen und ihn freundlich aufzunehmen, auch wenn er mir nicht so ganz passt. Ich weiß das auch in meiner Gemeinde. Gott schickt uns komischerweise nicht immer die Menschen, die ich mir gerade im Moment gewünscht habe, sondern er schickt uns auch manchmal Menschen, wo ich denke, oh, noch ein Problem. So ist das. Aber Gott ist der, der seine Gemeinde baut. Gott schickt die uns und er traut uns dann, wenn er sie schickt, auch zu, dass wir miteinander gut umgehen können, wenn wir die richtige Entscheidung treffen. Wenn wir die Entscheidung treffen, auch dieser Mensch ist Geschöpf Gottes und ich will ihn als solches wertschätzen und ich will ihn freundlich aufnehmen. Diese Liebe ist nicht ein Werk, das wir zu vollbringen haben, sondern ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes, nachzulesen im 22. Vers des 5. Kapitels des Galaterbriefes. Und das bedeutet auch eine Verpflichtung. Du wirst geliebt, dann enthalte anderen diese Liebe nicht vor. Das erinnert auch an den Satz im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten Gott, an uns Gutes zu tun. Das müssen wir dann auch an anderen. Entziehe nicht anderen das, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Jesus soll durch unsere Liebe gespiegelt werden. Agape, Liebe, ist nicht etwas Machbares, Verkrampftes. Es ist Gnadengeschenk Gottes, das wir weitergeben dürfen. Gottes Liebe, der sich uns liebevoll zugewendet hat. Wenn diese Liebe uns wichtiger ist als alle Unterschiede, dann erleben wir uns als Teil einer großen Familie. Dann bist du für andere da und andere für dich. Der Geist, den Gott seit Pfingsten jedem, der sich ihm anvertraut, schenkt, fügt uns zusammen. Und nicht nur einzelne Gemeinde vor Ort. Überall auf der Welt triffst du Familienangehörige. Menschen, mit denen du eins bist, oft ohne sie zu kennen. In meiner früheren Beschäftigung bei einem überkonfessionellen Missionswerk im Westerwald habe ich es mit zahlreichen christlichen Konfessionen zu tun gehabt. In der evangelischen, ganz selten auch mal der katholischen Kirche, in verschiedensten Freikirchen, da gibt's ja auch alles Mögliche, nicht nur Baptisten, in etlichen europäischen Ländern, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Schweden, Schweiz, habe ich mit Gemeinden oder christlichen Organisationen gearbeitet. Da gab es manchmal Sprachprobleme. Die größten hatte ich immer in der Schweiz. Wirklich. Da waren Formen, Lieder, Frömmigkeitsstile oft sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Ganz anders, als ich das kenne. Ganz andere Empfindlichkeiten. Da habe ich auch so manchen Fehler gemacht, weil ich Land und Kulturen nicht kannte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in Luxemburg mal so durch die Stadt ging und sah da irgendwo an einer Hauswand einen Spruch: Mir wölle bleibe, was mir sind. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und das habe ich dann als Anlass für eine Kurzansprache genommen und deutlich gemacht, dass Gott das anders sieht und uns verändern will. Was ich nicht wusste ist, das ist der Wahlspruch Luxemburgs, der nicht nur an einer Hauswand zu finden ist, sondern so ziemlich überall. Oh, hab ich mich geschämt. Richtig in den Fettnapf getreten, weil ich einfach nicht Bescheid wusste. Menschen sind unterschiedlich. Und überall lernte ich Menschen kennen, die Jesus glauben, die ihm dienen wollen und deren Wunsch ist, dass viele Menschen ihn kennenlernen, auch wenn sie ganz anders sind. Bei uns in Remagen und ich weiß hier in Andernach, nach allem, was ich höre, scheint das sehr gut zu funktionieren, gibt es eine Ökumene vor Ort. Bei uns in Remagen sind wir so die Ersten, die nicht katholisch und auch nicht so richtig landeskirchlich evangelisch sind. Wir sind gewöhnungsbedürftig. So etwas bei sich zu haben, ist für viele neu. Und nicht alle waren von Anfang an glücklich über uns. Der katholische Dechant, den ich zuerst aufsuchte, sagte, Sie gehören zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, Sie gehören dazu, wir haben nächste Woche ein Treffen, bitte kommen Sie dahin. Inzwischen ist er aber abgelöst worden. Bei der geplanten ökumenischen Vereinbarung in Remagen ist die Taufe logischerweise ein Problem. Aber wir stellten auch fest, dass der Hauptunterschied, der uns wichtig ist, der Zeitpunkt der Taufe ist. Nicht das Verständnis von dem, was Taufe bedeutet. Im Neuen Testament, so ist unsere Überzeugung, geht der Glaube immer der Taufe voraus. Jesus ist unser Retter, wer im Glauben vertraut, wird mit Gott versöhnt. Gott schenkt diesen Glauben. Wäre Taufe ausschließlich Handeln Gottes, würde der Mensch zum bloßen Objekt göttlichen Handelns. Deswegen ist es unserer Überzeugung nach nicht möglich, sie ohne Glauben des Täuflings zu vollziehen. Gott schenkt seine Gnade, aber er schenkt sie niemandem ohne dessen Willen. Deswegen ist die Antwort des Menschen gefordert. Und wir glauben, dass gerade die Gläubigentaufe im Gegensatz zur Säuglingstaufe ein Ausdruck der freien Gnade Gottes ist. Weil nur hier zum Ausdruck kommt, dass Gott Menschen nicht zwingt, sondern sie in ihrer Persönlichkeit respektiert und seine Gnade anbietet. Dafür trete ich ein. Aber im Gespräch darüber merken wir auch, wir als Christen unterschiedlicher Konfessionen in Remagen, wie nah wir uns eigentlich sind. Dass wir bei unterschiedlichem Verständnis der Taufe und Taufpraxis doch einen gemeinsamen Weg des Glaubens an Jesus Christus gehen können. Weil wir mit ihm ein Leib sind. Gerade weil wir Baptisten ja auch immer wieder betonen, dass es der gemeinsame Glaube ist, der uns eint. Das können die anderen noch nicht so ganz sehen. Die wollen, dass die gemeinsame Taufe uns eint. Da muss ich ihnen sagen, nö. Aber der Glaube ist viel wichtiger. Man lernt, aufeinander zuzugehen. Wer Gottes Geist hat, der hat Agape-Liebe. Die von Gott geschenkte Liebe, die bereit macht, den anderen, der ganz anders ist, anzunehmen. Sie zu leben, ist eine Entscheidung. Wenn viele sich für Gottes Liebe entscheiden, dann blüht seine Gemeinde auf. Seine Gemeinde als die einzelne Gemeinde an einem ganz bestimmten Ort, aber auch seine Kirche in einer Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, christlichen Glauben zu haben. In der es nicht mehr selbstverständlich ist, christlichen Glauben auch wirklich zu leben. Denn, wie das immer schon in der Geschichte war, nicht alles, was sich christlich nennt oder die Fahnen des christlichen Abendlandes hochhalten will, ist auch wirklich christlich. Und da dürfen die, die sagen, wir wollen die Gebote Jesu, die Werte Jesu leben und ihm persönlich nachfolgen, immer mehr ihre wirkliche Einheit durch Gottes Geist erkennen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns eint, der uns befähigt, bei aller Unterschiedlichkeit untereinander in einer Gemeinde und auch untereinander als christliche Gemeinden miteinander zu leben, zu erkennen, wir gehören gemeinsam zu dir. Wir werden einander auch im Himmel ertragen müssen. Und deswegen dürfen wir damit schon hier anfangen. Herr, hilf uns, deine Liebe anzunehmen und sie auch im Miteinander zu leben. Amen.